Ich lese aus dem Buch Haggai, Kapitel 2, Verse 10 bis 19. Am 24. Tage des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Herrn Wort zu dem Propheten Haggai. So spricht der Herr Zebaoth: Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, wird es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Haggai sprach: Wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eins davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen: Es würde unrein. Da antwortete Haggai und sprach: Ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Und was sie dort opfern, ist unrein. Und jetzt achtet doch darauf, wie es euch gehen wird von diesem Tage an und fernerhin. Wie ging es euch denn, bevor ein Stein auf den anderen gelegt war am Tempel des Herrn? Wenn einer zum Kornhaufen kam, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam er zur Kelter und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich plagte euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Nun aber achtet doch darauf, wie es euch ergehen wird von diesem Tag an und fernerhin, vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet ist, achtet darauf, ob noch der Same in der Scheune dahinschwindet und ob Weinstock, Feigenbaum, Granatbaum und Ölbaum noch nicht tragen. Von diesem Tage an will ich Segen geben.
Ja, ich bin richtig Fan von diesem Buch Haggai. Ich habe in den letzten 2 Wochen gemerkt, wie schön das ist, wenn man so die Bibel liest und es eigentlich so ziemlich direkt einem selber anspricht. Es geht ja im Buch Haggai immer um einen Tempel. Und wir müssen eigentlich nur etwas wissen, nämlich, wenn der Haggai vom Tempel redet, dann meint er uns als Gemeinde. Und schon können wir das Buch lesen und zack, spricht es direkt zu mir in mein Leben rein. Vor 2 Wochen hat der André predigt und wir haben gehört, Priorität ist zuerst beim Tempel und nachher dabei, dein eigenes Haus zu verzieren. Heisst für mich, Priorität ist zuerst, dass ich mich in die Gemeinde investiere und nachher mich um mein tolles eigenes Leben kümmere. Direkt zu mir. Und letzte Woche haben wir von Benny gehört, Gott hilft uns und gibt uns die Kraft, um den Tempel zu bauen. Also, Gott hilft mir und gibt mir die Kraft, dass ich mich in die Gemeinde investieren und den Tempel bauen. Direkt zu mir. Super. Und ich denke, es geht so weiter. Und dann kommt der Text, den wir heute anschauen. Und ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, oder es gehört habt vorhin, aber ich habe mir gedacht, ah Mist, jetzt ist es doch schon wieder vorbei mit direkt zu mir reden. Jetzt geht es plötzlich wieder um Reinheit, Unreinheit, irgendein komplexes theologisches System, das ich verstehen muss, damit ich weiss, was mir das zu sagen hat. Und ich muss zugeben, ich war recht kurz davor, um mir einfach zu sagen, okay, ich überspringe den ganzen Teil und gehe gerade wieder zu dem Teil mit dem Sagen. Oh, wäre gäbig. Aber das ist ja das Schöne, wenn man so ein ganzes Buch durchgeht. Man ist so ein bisschen gezwungen, sich auch mit diesen schwierigen Teilen auseinanderzusetzen. Und das ist super, weil als ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, eigentlich ist der Teil, wo es um Reinheit, Heiligkeit, Unreinheit geht, wahrscheinlich die wichtigste Aussage vom ganzen Buch. Und es ist auch die Stelle, wo erst wirklich die Geschichte relevant macht für uns heute. Und darum wollen wir heute genau diese Stelle auch einen Schwerpunkt auf die legen und das ein bisschen genauer anschauen, was hat es mit dem auf sich. Wir können den Predigttext von heute grob aufteilen in 2 verschiedene Abschnitte. Im ersten Abschnitt geht es eben um die Reinheit und Unreinheit. Im zweiten Abschnitt geht es nachher um ein Segen, das Gott jetzt gibt für den Tempel. Und wir gehen ganz einfach vor, wir schauen den Text, die 2 Abschnitte zuerst an, mit der Frage, ja, was ist jetzt die wichtige theologische Aussage hier? Und dann im zweiten Schritt schauen wir an, ja, was ist jetzt das, was das verändert für uns heute? Also zuerst im Kontext von damals und dann im Kontext von heute. Und wir fangen mal an mit dem ersten Abschnitt und lesen es nochmal zusammen. Am 24. Tage des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah des Herrn Wort zum Propheten Haggai. So spricht der Herr Zebaoth. Frage die Priester nach dem Gesetz und sprich, wenn jemand heiliges Fleisch trüge im Zipfel seines Kleides und berührte danach mit seinem Zipfel Brot, gekochtes, Wein, Öl oder was es für Speise wäre, würde es auch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Haggai sprach, wenn aber jemand durch Berührung eines Toten unrein wäre und eines davon anrührte, würde es auch unrein? Die Priester antworteten und sprachen, es würde unrein. Danke. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir. Spricht der Herr, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Was sie dort opfern, ist unrein. Um den Text zu verstehen, müssen wir jetzt halt gleich kurz ein theologisches System anschauen und verstehen. Und nämlich das Ganze von Unreinheit und Heiligkeit. Es geht hier um die zwei Sachen. Was ist heilig, was macht Heiligkeit aus und was macht Unreinheit aus? Und ich möchte euch das kurz probieren zu erklären. Wenn wir so an heilig denken, an unrein denken, das Erste, was mir auch in den Sinn gekommen ist, ist, aha, heilig heisst jemand, der wunderbar lebt. Oder dann tut die katholische Kirche tut die nachher heilig sprechen, die Person, die so wunderbar gelebt hat und so. Und Unreinheit ist in dem Fall das Gegenteil, das heisst, wenn jemand ganz schlimm lebt. Aber das ist nicht ganz genau das, was hier gemeint ist. Es geht nicht primär darum, wie jemand lebt. Es ist nicht eine moralische Sache, wie gut oder schlecht da jemand ist oder so, sondern es ist grundsätzlich ein Zustand gemeint. Ein Mensch oder ein Gegenstand kann heilig sein oder er kann auch unrein sein. Und wir fangen jetzt mal an mit dem Unreinen, das ist ein bisschen einfacher zu erklären. Wenn etwas unrein ist, dann heisst es ist irgendetwas da, in dieser Person, in diesem Gegenstand, was unrein macht. Das ist so ein bisschen, wie wenn wir sind direkt am Wald gewohnt, wo ich bin aufgewachsen und ich bin oft so im Wald spielen, voll im Dreck, wir haben da gebaut und gemacht, rumgewühlt in dieser Erde dort. Und dann bin ich heimgekommen am Mittag aus dem Wald so mit voll dreckigen Händen und wollte gehen essen. Und nachher haben meine Eltern mich einfach ausgeschlossen aus dieser Tischgemeinschaft. Und haben gesagt, nein, du darfst jetzt nicht hier essen. Du musst jetzt zuerst deine Hände waschen, bevor du da an den Tisch darfst hocken. Jetzt kann man sagen, ja, das ist wie gemein, oder? Jetzt werde ich hier gestraft, für dass ich da im Dreck bin, gehe spielen. Und ich muss jetzt den Dreck zuerst sühnen irgendwie, oder? Eine Strafe muss ich jetzt ertragen, damit ich wieder darf zum Tisch gehen. Und das ist natürlich nicht die Idee, das ist natürlich nicht eine Strafe. Meine Eltern haben das super gefunden, dass ich raus bin spielen und im Dreck bin wühlen. Es ist halt einfach, meine Hände sind nachher dreckig. Und wenn ich an den Tisch essen möchte, dann muss ich meine Hände zuerst waschen. Ich muss quasi den Dreck abwaschen. Und genau so ist es auch mit der Unreinheit. Wir haben gehört vorhin, wenn jemand einen Toten anlängt, dann wird die Person unrein. Aber es ist ja nicht eine Sünde, einen Toten anzulängen. Wenn jemand stirbt, irgendjemand muss ja die Person begraben. Es ist ja nicht so, dass es schlecht wäre, wenn man die Person begrabt. Aber es macht halt eben unrein. Es ist wie wenn ich im Dreck spiele. Es ist auch nicht schlecht, aber es macht halt die Hände dreckig. Und bevor du nachher wieder am normalen Leben teilnehmen, bevor du wieder mit den anderen essen und so, musst du halt die Unreinheit wieder abwaschen. Und so müssen wir uns Unreinheit vorstellen. Es ist wie Dreck, den wir an den Händen haben, den wir irgendwo auflesen, den wir wie zuerst müssen wieder abwaschen, putzen, bevor wir wieder normal weiterleben können. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir die Unreinheit abgewaschen haben, dann wird man wieder rein. Jetzt, man wird deswegen noch nicht heilig. Heilig ist nochmal etwas anderes. Heilig ist eigentlich wie das Gegenteil von Unreinheit. Unreinheit, haben wir gesehen, das ist wie etwas Negatives, eine Art, die da ist. Und Heiligkeit ist eigentlich wie das Positive, das da ist. Das heisst, etwas kann heilig sein, dann ist wie eine Heiligkeit da drin. Das ist schlussendlich die Anwesenheit von Gott irgendwie. Das ist etwas Heiliges, das ist, wenn Gott da drin ist, im Mensch oder im Gegenstand. Und dann kann es so nicht heilig sein. Etwas, was nicht heilig ist, ist aber nicht automatisch unrein. Es gibt also wie drei Zustände, die ein Gegenstand oder eine Person haben kann. Sie kann unrein sein, dann ist wie Dreck da. Sie kann rein sein und nicht heilig, dann ist wie neutral. Oder sie kann heilig sein, dann ist Gott irgendwie dort gegenwärtig. Und das ist so das System, das wir sehen, das in der Bibel immer wieder vorkommt. Und das ist auch das, wo der Haggai ein bisschen Bezug drauf nimmt. Jetzt, der Haggai, der macht eine Art ein Bibelquiz. mit den Priestern. Ich finde es noch spannend. Er geht zu den Priestern und er fragt sie, okay, wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Angenommen, etwas Heiliges, er nennt dann das Beispiel von heiligem Fleisch, steht in der Übersetzung, es geht auch um Opfer. Also es ist wie ein Opfer, das Gott geweiht ist. Das ist etwas, das in dieser Vorstellung Gott in besonders gegenwärtig ist, es ist darum heilig. Wenn jetzt jemand mit seinem Kleid so ein Opfer anlenkt, das heilig ist, und das Kleid kommt dem an, wird denn das Kleid heilig? Tut sich das übertragen? Und er geht noch weiter und sagt, ja, und wenn jetzt das Kleid, das vorhin am heiligen Opfer angekommen ist, irgendetwas anderem ankommt, jetzt nehmen wir das Beispiel vom Essen, wird denn das Essen heilig? Und die Priester antworten, ganz richtig, sie bestehen den Test. Nein, natürlich nicht. Von dem ist nie eine Rede in der Bibel, dass sich die Heiligkeit irgendwie würde übertragen. Jetzt macht der Haggai ganz umgekehrt. Okay, jetzt kehren wir es um. Was, wenn jetzt ich einen Toten, also etwas, das unrein ist, anlänge? Was passiert dann? Werde ich dann selber unrein? Und wir haben das gehört im Bibeltext und die Priester haben das auch dann schon gewusst. Ja, dann wird man unrein. Die Unreinheit, das ist eben wieder Dreck. Wenn ich im Dreck spiele, dann werden meine Hände dreckig. Das überträgt sich. Und dann fragt er weiter. Ja, und wenn ich jetzt, also nachdem ich einen Toten angelenkt habe, irgendetwas anderes anlängen, wie zum Beispiel Essen, wird dann das Essen, das vorher rein war, auch unrein? Und die Priester antworten wieder, ja, natürlich, es wird unrein. Und das ist der Gedanke vor Übertragbarkeit, vor Unreinheit. Also Unreinheit ist ein gewisses Ansteckend. Das ist eben wieder Dreck, wenn ich, und das ist ja der Grund, wieso dass ich gerade die Hände waschen muss, bevor ich essen darf. Weil sonst der Dreck, den ich an den Händen habe, auf das Essen geht. Genau wie es hier eigentlich das Beispiel ist. Und dann wird das Essen dreckig und ich soll ja nicht Dreck essen. Sind wir ehrlich, habe ich sowieso gemacht vorher. Drum. Aber trotzdem, das ist die Idee davon. Darum soll man die Unreinheit zuerst loswerden, damit die sich nachher nicht ausbreiten kann, damit die Unreinheit sich nicht übertragen kann. Und das ist der Grundgedanke auch von diesem Gebot, das wir gehört haben, was heisst, ja, alle Unreinen, alle, die in dem Sinn krank sind, die sollen außerhalb vom Lager bleiben. Das ist nicht, weil man die ausschliessen will, sondern es ist, damit nicht das ganze Lager unrein wird. Weil die Unreinheit sich ausbreitet. Darum müssen sie draussen bleiben, bis sie rein sind, und dann dürfen sie wieder reinkommen. Und das ist also die Idee dahinter. Es geht hier darum, die Unreinheit irgendwie einzuschränken. Ich möchte euch das noch kurz zeigen mit einer anderen Grafik. Wir können uns das so vorstellen. In der Welt ist überall Unreinheit. Das ist so, weil die Welt gefallen ist, gibt es in dieser Welt Unreinheit. Ich gehe jetzt nicht genau darauf ein, was genau unrein ist. Ein Grossteil der Bibel beschäftigt sich mit dieser Frage, wo ihr selber nachlesen könnt. Vielleicht ein kleiner Grundsatz. Unrein ist alles, was mit Tod zu tun hat und alles, was mit dem Boden zu tun hat oder in Kontakt kommt. Tod und Boden, das sind so die verunreinigenden Sachen. Ein Toten, das ist die grösste Art, wie man unrein werden kann. Denn alle Essen, Tiere, die am Boden kriechen, sind unrein. Der Grund, wieso das zum Beispiel Schweinefleisch unrein ist, ist, weil das Schwein im Vergleich zu anderen Tieren nicht Huf hat, was ganz über dem Boden lassen lassen. Darum sind die Geissen rein, aber es ist nicht rein. Als kleines Beispiel, aber überall in der Welt gibt es diese Unreinheit. Und das Lager, jetzt in dem Fall vom Text, den wir vorhin gehört haben, oder später nachher das ganze Volk Israel, das ist wie so eine Art ein Zaun. Hier drin soll die Unreinheit nicht reinkommen, sondern die Unreinheit soll draussen bleiben. Und jetzt gibt es eigentlich in diesem Lager, in diesem Zaun, noch einen Bereich, der wird noch stärker darauf geachtet, dass er rein ist, und das ist der Tempel. Das war die Stiftshütte damals und dann später der Tempel. Das ist ganz wichtig, dass der rein bleibt. Darum muss jeder, der in den Tempel geht, jeder Priester, muss sich extra auch nochmal waschen, dass wirklich alle Unreinheit weg ist, bevor er reingeht. Der Tempel muss also rein sein. Warum? Im Tempel ist das Heiligtum das Allerheiligste. Das ist der Ort auf der Erde, wo heilig ist. Wo nicht nur rein ist, sondern heilig. Das ist dort, wo Gott anwesend ist. Und es ist ganz wichtig, dass der Tempel rundum rein ist, weil Heiligkeit und Unreinheit können nicht zusammen existieren. Die Unreinheit breitet sich immer aus und die Heiligkeit kann nicht da sein, wenn etwas unrein ist. Also nichts, was unrein ist, kann in dem Sinn heilig sein. Und darum ist das eigentlich der Auftrag, was das Volk Israel hat. Ihr Auftrag ist, wir müssen die Unreinheit aussen abwehren, damit Gott unter uns wohnen kann mit seiner Heiligkeit. Wir müssen rein bleiben, damit Gott hier mitten unter uns ist. Jetzt, ich weiss, wir sind ein bisschen andere Sachen gewöhnt, wir sind ein bisschen in einem anderen Kontext, aber das ist tatsächlich der Hauptauftrag, könnte man sagen, vom Volk Israel. Sie sollen den Ort schaffen, an dem Gott in seiner Heiligkeit auf der Erde wohnen kann. Es muss einen Ort geben, der rein ist, damit Gott dort wohnen kann. Und genau das war der Tempel. Der Tempel war der Ort, wo Gott mit seiner Heiligkeit sein konnte. Unter dem Volk, auf der Welt. Weil es eben nicht unrein war. Das ist also das System. Und mit dem im Hintergrund können wir jetzt den Bibeltext nochmal anschauen und uns fragen, was sagt es uns das? Es ist ja so, Haggai ist nicht einfach so im luftleeren Raum vom Himmel gefallen, sondern es ist in eine ganz bestimmte Situation hineingeschrieben worden. Die Situation, wo der Haggai das Buch geschrieben hat, die Sache gesagt hat, ist eigentlich die gewesen. 100 Jahre vorher, gut 100 Jahre vorher, hat es noch so ausgesehen. Aber dann nach und nach ist etwas passiert. Nämlich ist das Volk unrein geworden. Also das, was jetzt grau ist, ist unrein geworden. Das Volk hat sich eingeladen auf die Welt, hat nicht mehr so genau darauf geachtet, ist unrein geworden. Das ist so weit gegangen, dass sogar der Tempel ist unrein geworden. Und weil der Tempel ist unrein geworden, hat die Heiligkeit von Gott den Tempel verlassen. Wir lesen das in Hesekiel 10 und 11. Die Heiligkeit von Gott hat den Tempel verlassen, ist weggegangen. Und das Volk ist ins Exil gegangen, ist vertrieben worden, weil sie die Heiligkeit von Gott, die Gegenwart von Gott verloren haben. Das ist passiert. Und jetzt, irgendwann später, hat das Volk wieder zurück können ins Land, ist freigelassen worden, sie sind wieder zurück. Und ihr Ziel war, wir wollen das System wiederherstellen. Wir wollen wieder das Volk von Gott sein. Wir wollen wieder mit Gott zusammen wohnen. Wir wollen, dass das wieder funktioniert. Und das haben sie probiert. Und das ist der Grund, wieso es so wichtig war, dass sie den Tempel bauen. Wenn sie den Tempel bauen, dann haben sie wieder den Ort, wo rein ist, wo Gott wohnen kann. Das war das Ziel. Und währenddem sie das machen, schreibt jetzt der Haggai. Darum sagt er, es ist so wichtig, dass ihr die Priorität habt, zuerst den Tempel zu bauen und nachher eure eigenen Häuser zu pflegen. Weil das Ganze funktioniert nur, wenn der Tempel da ist. Sonst kann ja Gott nie den reinen Bereich, wo er wohnen kann. Darum ist das so wichtig. Und Gott gibt ihnen die Kraft, um genau das zu machen, weil es eben so wichtig ist. Und dann kommt der Text, den wir jetzt haben. Und jetzt sagt der Haggai eigentlich etwas absolut Furchtbares. Er erinnert sich daran, dass die Unreinheit, das, was hier schwarz ist, sich immer ausbreitet. Und dann schließt er am Schluss mit dieser Aussage, da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist es mit diesem Volk und mit diesen Leuten vor mir, spricht der Herr. Die Übertragung von Unreinheit, die betrifft auch das Volk. Also der Haggai eigentlich sagt, ihr wollt das hier wiederherstellen, aber ihr habt das Problem, ihr seid unrein. Ihr seid im Exil, ihr seid in der Welt drin, ihr habt euch nicht reinigen können. Ihr seid unrein. Und dann sagt er weiter, und auch mit allem Werk ihrer Hände. Was hier gemeint ist, ist das, was sie machen. Und was sie machen, ist, sie bauen den Tempel. Der Haggai sagt hier, weil ihr unrein seid und als unrein den Tempel baut, wird auch der Tempel unrein sein. Die Unreinheit überträgt sich. Und dann schließt er, und was sie dort opfern, ist unrein. Also die Opfer, das, was er vorher als Beispiel genommen hat für etwas Heiliges, das, was heilig sein sollte, wird ebenfalls unrein. Und das ist eine extrem krasse Aussage, wenn wir uns die Situation vor Augen führen. Das ganze Unterfangen vom Zurückgehen ins Land Israel, wieder Gottes Volk sein, kann nicht gelingen. Kann eigentlich gar nicht gelingen, wegen der Unreinheit, die sich ausbreitet. Das ist das, was der Haggai hier sagt. Und das ist eine extremste Aussage. Für alle, von allen Texten, die geschrieben worden sind in dieser Situation, ist das wahrscheinlich das Krasseste. Der Haggai sagt hier, schaut, ihr probiert das, aber eigentlich kann es gar nicht gelingen. Ihr habt ja keine Möglichkeit, um euch zu reinigen. Für das bräuchtet ihr ja zuerst den Tempel. Aber den habt ihr nicht. Und weil der Tempel unrein ist, wird es auch nie funktionieren. Die Unreinheit ist stärker als die Heiligkeit. Und darum wird es nicht gelingen. Jetzt glücklicherweise geht der Text nachher weiter. Und es ist spannend, was Gott, vorhin die krasse Aussage, von, hey, alles, was ihr hier macht, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Und direkt nachher sagt er, doch achtet nun darauf, was von diesem Tage an geschieht. Er macht einen Rückblick. Bevor ein Stein auf den anderen gelegt wurde am Tempel des Herrn, war es so. Kam einer zum Kornhaufen, der 20 Maß haben sollte, so waren kaum 10 da. Kam einer zur Kelter und meinte, 50 Eimer zu schöpfen, so waren kaum 20 da. Ich schlug euch mit Dürre, Getreidebrand und Hagel in all eurer Arbeit, doch keiner von euch hat sich zu mir bekehrt. Achtet doch darauf, was von diesem Tage an geschieht. Vom 24. Tage des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, da der Tempel des Herrn gegründet wurde, achtet darauf. Noch liegt das Saatgut in der Scheune, noch haben Weinstock, Feigenbaum, Granatapfel und Ölbaum nicht getragen, aber von diesem Tage an will ich Segen geben. Obwohl das Unterfangen erschüttert, obwohl der Tempel und alle Opfer drin unrein sind, obwohl das System nicht wiederhergestellt werden kann, verspricht Gott trotzdem, dass er Segen gibt. Und wir können das doch ein bisschen verstehen wie eine Art Mitmachpreis. Du hast zwar nicht gewonnen, du hast zwar eigentlich das nicht erreicht, was du willst, aber die Effort, die Energie, die du reingesteckt hast, das wird jetzt trotzdem noch belohnt. Ein bisschen so macht es Gott hier auch. Es ist zwar nicht gelungen, der hat nicht geschafft, das System wieder herzustellen. Damit es geht, muss sich radikal etwas ändern. Sonst ist es gar nicht möglich. Und trotzdem nutze ich doch das, was ihr hier probiert. Trotzdem gib wieder Segen durch den Tempel, den ihr hier baut. Trotzdem bin ich hier da und mache etwas daraus. Und ich finde das wunderschön, weil das zeigt so den Charakter von Gott. Mir geht es nämlich oft auch so, dass ich zwar gerne etwas möchte. Ich möchte gerne jemand sein, der die ganze Zeit betet und mit Gott Beziehung pflegt. Aber ich schaffe es halt nicht, weil ich immer abgelenkt werde von etwas anderem. Und es ist so tröstlich zu wissen, Gott schätzt auch den Willen. Er gibt mir auch einen Mitmachpreis, dass ich es probiere und nachher trotzdem scheitere. Und es ist bei allem so, wo man so, das möchte ich eigentlich, ich möchte jemand sein, der da dem nicht zweifelt, aber ich zweifle halt trotzdem. Gott schenkt trotzdem Segen. Gott sieht oder Willen, den wir haben. Gott belohnt auch das, was wir möchten tun. So wie das Volk, das den Tempel hat wollen bauen, das System hat wollen wiederherstellen, aber es halt einfach nicht geschafft hat. Und das ist mega schön. Jetzt gibt es aber noch eine bessere Antwort von Gott auf das Problem, als einfach der Mitmachpreis. Und für das müssen wir jetzt wie einen Schritt machen. Es hat sich nämlich etwas verändert. Seit dann, wo der Haggai das gesagt hat und seit der Situation heute. Es ist etwas Wichtiges passiert zwischendrin. Was ist passiert? Ja, genau, Jesus. Ja, wie Sonntagsschule. Jesus ist die Antwort. Und hier ist Jesus auch die Antwort. Jesus hat etwas gemacht. Jesus hat etwas verändert an dem ganzen System. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Was ist anders geworden? Und es gibt eine Stelle in der Bibel, eine Geschichte in der Bibel, die das sehr deutlich zeigt, was Jesus verändert hat. Und wir lesen das es ist hier. Drei Evangelien wird es beschrieben, es ist eine sehr wichtige Geschichte. Und wir lesen jetzt einen Teil davon aus dem Markus-Evangelium. Und ich möchte nicht, dass wir jetzt da nicht noch stundenlang lesen, die Geschichte ganz kurz beschreiben, was passiert. Jesus läuft so um und dann hört er von jemandem, hey, ich habe ein Problem, meine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt, okay, ich komme zum meine Tochter wieder zum Leben erwecken. Und während Jesus dort hergeht, kommt eine Frau, die ist krank, sie ist blutflüssig und schon seit 12 Jahren, schon langer Zeit, und sie berührt sein Gewand und wird schlussendlich geheilt. Und dann geht Jesus zu dieser Tochter und tut sie zum Leben erwecken. Was wir hier haben, sind zwei Wunder, die Jesus tut in einer Geschichte. Und wenn das passiert, zwei Wunder, die wie verschachtelt sind in einer Geschichte, dann heisst es, die haben etwas gemeinsam. Hier will die Bibel uns etwas sagen, was die beiden Geschichten gemeinsam haben. Und was uns jetzt besonders interessiert, ist nicht, dass Jesus die geheilt hat oder zum Leben erweckt hat, sondern was wir jetzt besonders anschauen wollen, ist, wie Jesus das gemacht hat. Und das ist sehr spannend. Wir fangen mal an mit dem Mädchen, wo Jesus erweckt hat zum Leben. Und Jesus ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm, Talitha kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. Und er gebot ihnen streng, dass niemand wissen sollte und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Wenn wir uns jetzt zurückerinnern an das Bibelquiz, das der Haggai mit dem Priester gemacht hat, und jetzt das anwenden auf das, was Jesus hier macht, dann müssten wir eigentlich feststellen, Jesus wäre durchgefallen. Jesus kommt zu einem toten Mädchen. Also es ist eine tote Person. Das Unreinste, was es gibt. Und er ist gut. Und er lenkt das Mädchen an. Er sagt, er ergriff das Kind bei der Hand. Das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Er hat sich mit dem verunreinigt. Er als Rabbi hat sich verunreinigt durch das. Er darf nicht den Toten anlängen. Und er tut sie so zum Leben erwecken. Und dann, Jesus geht nachher nicht, wie man sollte, zum Tempel, um sich vom Priester als rein wieder erklären, damit er wieder am sozialen Leben teilnehmen kann, damit er wieder mit den anderen essen und so. Von dem ist nie nicht reden. Er macht das gar nicht. Er ignoriert einfach das Reinheitsgebot, könnte man da meinen. Und dann das andere ist das Mädchen selber. Ja, wenn jemand unrein ist, dann jemand, der vorher noch selber tot war. Also, das ist ja das Unreinste, was du sein kannst. Du bist im Tod selber gewesen, kommst jetzt wieder irgendwie zurück in den Bereich der Lebenden. Aber wenn jemand unrein ist, dann das Mädchen. Und jetzt, was sagt Jesus? Er gebietet, sag es niemandem. Geht nicht die gar rein machen, durch den Priester, durch das Ritual, sondern gebt ihr einfach direkt zu essen. Verführt jetzt Jesus die auch noch, um das Reinheitsgebot zu brechen und das ignorieren. Ich glaube, was hier passiert, ist nicht Jesus, der einfach findet, mir ist jetzt das egal, das Reinheitsgebot. Sondern hier passiert etwas viel Krasseres und viel Wichtigeres. Die Situation ist eigentlich die, das sollte passieren. Jesus lenkt ein totes Kind an und dann wird er selber unrein und auch das Essen wird in dem Sinn unrein. Alles und um und alles, was Jesus berührt, wird unrein. Das ist eigentlich, wie die Regel ist. Aber ich glaube, es passiert etwas anderes. Es passiert das. Jesus ist und bleibt heilig. Lenkt das Unreine an und anstatt dass dann die Heiligkeit verschwindet, verschwindet die Unreinheit. Plötzlich ist es nicht die Unreinheit, die sich überträgt auf das andere, sondern es ist die Heiligkeit, die sich überträgt. Die Richtung wird geändert. Und es wird noch deutlicher am zweiten Beispiel. Das mit der Frau. Wir lesen auch das zusammen. Da sie, also die Frau, von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. Und sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, so werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes und sie spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Ich finde das ganz spannend. Wie heilt Jesus die Frau? Er heilt sie eigentlich gar nicht aktiv. Er macht gar nichts. Er merkt, dass etwas passiert, aber er weiß nicht mal, wer es war. Die Frau wird ganz automatisch geheilt von dieser Unreinheit. Das haben wir auch gelesen, jemand wie die Frau, die müsste außerhalb vom Lager sein, wegen dem Blutfluss, in dem sie das Gewand von Jesus berührt. Wird sie wie automatisch geheilt. Nicht, weil Jesus irgendetwas macht, sondern ganz einfach, weil sie das Kleid, die Kleider von Jesus anlenkt. Und ich glaube auch hier, das ist kein Zufall, hier, was eigentlich die Situation ist, Jesus ist heilig und er ist Gott, aber seine Kleider müssen nach den Regeln von dem, was wir vorhin angeschaut haben, nach dem System, einfach zwar rein sein, aber nicht heilig, weil Heiligkeit überträgt sich ja nicht. Und die Frau ist unrein. Jetzt eigentlich, wenn die unreine Frau das reine Kleid anlenkt, dann sollte das Kleid unrein werden. Und dann, wenn das Kleid unrein ist, sollte eigentlich auch Jesus selber unrein werden. Aber auch hier passiert genau das Gegenteil. Die Heiligkeit von Jesus scheint sich auszudehnen auf seine Kleider. Und weil seine Kleider auch heilig sind, mit dieser sich ausbreitenden Heiligkeit, wird die Frau, die eigentlich unrein ist, rein, weil sie das Kleid anlegt. Also das macht ganz deutlich, plötzlich hat sich das System geändert. Die Heiligkeit von Jesus ist ansteckend. Die Heiligkeit von Jesus ist etwas, was sich ausbreitet. Es ist nicht die Unreinheit, die stärker ist und die Heiligkeit zurückdrängt, sondern es ist genau umgekehrt. Wir schauen das an diesem System an. Das ist eigentlich die Idee, das ist so, wie es vorher war. Wir haben eine Welt, die ist unrein, wir haben den Tempel, der ist rein und in diesem reinen Tempel, dort ist das Heiligtum. Jetzt, wir haben ja gehört schon oft, wenn vom Tempel redet ist, dann ist das heute, sind es wir als Gemeinde. Oder das sagt der Paulus, hey, ihr seid als Gemeinde der Tempel. Und auch der Petrus sagt, ihr seid die lebendigen Steine, er baut euch zusammen zum Tempel. Also wir sind der Tempel. Und das Heiligtum in diesem Tempel, die Gegenwart von Gott in diesem Tempel ist, was? Genau, alles richtig. Jesus oder der Heilige Geist. In Form vom Heiligen Geist ist Jesus gegenwärtig. Das ist die Situation, die wir heute haben. Und jetzt ändert sich etwas. Jetzt ist nicht mehr die Gefahr, dass von außen die Unreinheit der Welt plötzlich übergreift auf ein Tempel. Wir müssen schauen, dass wir das abwehren, damit nicht plötzlich der Heilige Geist verschwindet, sondern es ist genau umgekehrt. Jesus hat eine ansteckende Heiligkeit. Das heisst, wir als Gemeinde werden heilig. Und es ist jetzt eben nicht wieder, es hat nicht mit Moral zu tun. Das heisst nicht, dass wir perfekt leben plötzlich magisch, sondern weil Jesus in uns lebt und unter uns ist, breitet sich die Heiligkeit, der Zustand von Heiligkeit aus auf uns. Und weil wir dann berufen sind, zum Irrwelt leben, ist das, mit dem wir zu tun haben, machen wir das rein. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir uns irgendwie verunreinigen. Das hören wir ja manchmal, oh, weiss nicht, da ist irgendeine Belastung oder so, da darf ich nicht her. Nein, die Heiligkeit von Jesus ist ansteckend. Wir können uns nicht verunreinigen, sondern wir machen rein, was unrein ist. Einfach wegen dieser ausbreitenden Heiligkeit von Jesus. Und das beschreibt der Paulus auch. Er nennt die Gemeinde einen heiligen Tempel. Wir lesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Der seid ihr. Der Tempel von Gott, der ganze Tempel ist heilig. Er ist nicht mehr nur rein, sondern er ist heilig. Und das verändert die ganze Situation. Das macht plötzlich das Buch Haggai so krass für uns. Das macht alle Aussagen, die wir gelernt haben aus diesem Buch, so grossartig. Wir haben vorher die Aussage, okay, gebt dem Tempel von Gott die grösste Priorität. Das ist wichtig. Jetzt, wenn Gott das über einen Tempel sagt, der so aussieht, der unrein ist, wie viel wichtiger ist, dass wir an einem Tempel, der so aussieht, die grösste Priorität geben? Und wir haben gelernt, Gott baut den Tempel durch uns. Gott gibt uns die Kraft, um den Tempel zu bauen. Wenn Gott die Kraft gibt an einem Volk, das einen solchen Tempel baut, wie viel mehr gibt Gott die Kraft jemandem, der einen solchen Tempel baut? Und wir haben vorhin gehört, Gott segnet das Volk durch einen Tempel, der so aussieht. Wenn Gott sogar Segen schenkt, nur für das man es probiert hat, wie viel mehr Segen gibt er dann, wenn es so wirklich funktioniert und man es wirklich schafft, durch einen heiligen Tempel? Das ist das, was uns das Buch Haggai schlussendlich sagt. Uns heute. Die Heiligkeit hat sich jetzt umgekehrt. Es ist jetzt nicht mehr defensiv. Wir müssen ja nicht mehr probieren, uns irgendwie abzugrenzen gegen aussen. Sondern wir sind jetzt in der Offensive. Die Heiligkeit ist jetzt stärker als die Unreinheit. Wir können jetzt rausgehen und das verbreiten. Und all die Zusagen, die Gott gibt im Buch Haggai, gelten uns umso mehr, weil wir nicht mehr in dem Zustand von einem unreinen Tempel leben, sondern im Zustand von einem heiligen Tempel. Wir singen jetzt zusammen ein Lied, wo wir genau das zum Ausdruck bringen wollen. Wo wir sagen, Jesus schenkt uns ein Bild dafür, wie wir das ausbreiten in der Welt. Wo wir sagen, wir wollen zurück zu Jesus kommen, in Verbundenheit mit ihm selber, die heilig werden, die Heiligkeit empfangen und die Welt ausbreiten. Und sehen wir jetzt zusammen singen, aber lasst uns vorher noch Gott danken. Hoppla. Gott danken für das, was er da hat. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geschickt hast, um das Problem vor ansteckende Unreinheit ein für alle Mal zu lösen. Jesus, wir danken dir, dass du so gut bist, so heilig bist, dass alles um dich herum heilig und rein wird. Und wir danken dir ganz besonders, dass wir dürfen Anteil haben von dem. Dass du uns auserkoren hast, um dein Tempel zu sein, um der Ort zu sein, wo du wohnst. Der Ort von dem aus, so die ganze Heiligkeit, die du in der Welt ausbreiten. So bitten wir dir, hilf uns, um genau das zu machen. Um mit Offensive zu gehen. Um die Heiligkeit und die Reinheit ihr Welt ausbreiten. Amen.